Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo, herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Das ist eine Produktion der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich spreche hier in diesem Podcast mit Menschen über die Folgen und Konsequenzen, die der Klimawandel mit sich bringt. Es gibt ja kaum mehr einen Bereich, auf den sich Veränderungen unseres Klimas nicht auswirken. Und das bedeutet, am Ende betrifft es jeden von uns. Manchmal merken wir vielleicht gar nicht unmittelbar, dass der Klimawandel verantwortlich ist für Veränderungen. Zum Beispiel, wenn wir unseren Blick auf die komplexen und für viele sehr abstrakten Finanzsysteme richten. Also auch hier in der Wirtschafts- und Finanzwelt vollzieht sich ein Wandel, ausgelöst durch Klimaentwicklungen. Welche das sind, darüber spreche ich heute mit Dr. Sabine Mauderer. Sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank und verantwortlich für die Zentralbereiche Märkte und Personal und, das ist für uns heute besonders wichtig, sie ist Mitglied im Lenkungsausschuss des Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System. Also sie arbeitet daran, dass unser Finanzsystem grüner wird. Wie, das besprechen wir jetzt. Erstmal willkommen bei Grad Global, Frau Mauderer.
Ja, vielen Dank, Frau Backhaus. Ich freue mich.
Ja, Sie sitzen im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Frau Mauderer, vielleicht klären wir wirklich erst einmal die Basics, damit wir auch alle mitnehmen. Welche Funktion hat denn die Bundesbank? Welche Ziele verfolgt sie?
Also die Aufgabe der Bundesbank ist in erster Linie die Preisstabilität, also die Geldwertstabilität, also stabile Preise. Und wir sind mit der Einführung des Euros Mitglied im Eurosystem. Und insofern legt die Bundesbank zusammen mit anderen Eurosystemländern die Geldpolitik im Eurosystem fest.
Das bedeutet eigentlich, die Bundesbank ist nicht mehr ganz abhängig, sondern die europäischen Zentralbanken insgesamt sorgen für Preisstabilität.
Ja, genau. Es ist ein Gremium mit 19 nationalen Zentralbanken, das Eurosystem plus die EZB. Und dort sind die jeweiligen Bundesbanken, also die Präsidenten oder Gouverneure der Zentralbanken plus eben die EZB-Vorstandsmitglieder vertreten und legen da die Leitlinien der Geldpolitik fest.
So, jetzt wollen wir ja hier über Klimaschutz sprechen. Jetzt stellt sich natürlich sofort unmittelbar die Frage, welchen Einfluss können denn dann die Zentralbanken tatsächlich auf das Klima nehmen, wenn wir mal so ganz allgemein einsteigen?
Ja, das ist eine Kernfrage, weil ich sehr oft gefragt würde, sag mal, das ist doch Klimapolitik, das ist doch gar nicht eure Baustelle. Und das ist auch richtig so. Also eine Zentralbank ist nicht zuständig oder verantwortlich für Klimapolitik. Das machen die Regierungen, also bei uns die Bundesregierung oder eben im europäischen Rahmen die europäischen Institutionen. So, dennoch ist es so, dass Klimawandel und andere Umweltphänomene einen Einfluss auf die Aufgaben und das Mandat der Bundesbank und anderer Zentralbanken hat. Ich habe gerade erläutert, dass wir für die Preisstabilität verantwortlich sind im Euroraum. Und wie wir sehen und sehen werden, wahrscheinlich hat der Klimawandel schon Einfluss auf Preise. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das ein bisschen weiter weg von Deutschland ist. Schauen wir uns mal Brasilien oder Madagaskar aktuell an. Wir sprechen hier ja auch über Klima und Entwicklung. Da sehen wir, dass aufgrund des Klimawandels und Trockenheiten oder Fluten die Food Prices schon in die Höhe schnellen, ja, und zwar signifikant. Wenn wir mal einen Blick auf die entwickelten Länder sehen, dann sehen wir, dass sich eine Klimapolitik abzeichnet, die Energiepreise beeinflussen könnte und wird.
Also zum Beispiel die Einführung der CO2-Abgaben jetzt bei uns ganz konkret.
Ja, einmal das und was insgesamt könnten sich durch Klimapolitiken, werden vielleicht gewisse Industrien einfach unattraktive oder Produkte unattraktive, das kann natürlich einen Einfluss auf Preise haben.
Welche Mittel und Instrumente stehen Ihnen denn jetzt zur Verfügung, da Einfluss zu nehmen auf solche Entwicklung oder dem entgegenzuwirken oder sie zu forcieren?
Also unsere Aufgabe ist, wie gesagt, nicht die Klimapolitik. Aber was ich vielleicht einfach mal darlege, wo sehe ich denn eigentlich die Kernaufgabe einer Zentralbank, wenn wir uns mal den Klimawandel angucken? So die Kernaufgabe ist eigentlich eine, die, dass wir sehr starke analytische Kompetenzen haben. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen hochtrabend an. Was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, dass wir sind ja nicht nur für die Geldwertstabilität, sondern auch für die Finanzstabilität zuständig und für die Bankenaufsicht zusammen mit der BaFin. Mhm. Und das heißt, wir haben sehr viele Daten, sehr viele Informationen und viele Menschen, die sehr viel auch rechnen, wie Sie sich ja vorstellen können. Und was wir zusammen auch mit anderen Zentralbanken weltweit machen und gemacht haben, ist, dass wir ausrechnen, welche Auswirkungen eigentlich ein Nichthandeln auf politischer Ebene auf ökonomische Größen wie zum Beispiel Wachstum, auf Preise, auf Arbeits- oder Erwerbsquote, Arbeitslosenquote hat, auf Inflation hat, auf Produktivität haben kann. Und wir haben vielleicht als ein ganz konkretes Beispiel zusammen mit der Bank of England und sehr vielen anderen Zentralbanken eine sogenannte Szenarioanalyse gemacht. Das heißt, wir haben verschiedene Szenarien mal angenommen. Das heißt, etwas, was wir aktuell sehen, dass nicht genug gehandelt wird. Und welche, und dann gehen wir von einer globalen Erderwärmung von über 3 Grad aus. Und was für ökonomische Folgen hat das? Und das sind gravierende Folgen. Mhm. Und dann rechnen wir alternativ aus, was hätte es denn, wenn wir zwar handeln, aber viel zu spät handeln. Ne? Wenn wir erst in 2030 anfangen, wirklich heftige Entscheidungen zu treffen. Wie sieht die Welt dann aus? Ja? Was hat das für ökonomische Folgen? Oder wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn wir heute verstehen, wir müssen ziemlich entscheidende Maßnahmen treffen? Ja? Und das sozusagen ist eine der Kernkompetenzen der Zentralbanken. Und die, das ist mein Appell, diese Erkenntnisse und diese analytischen Erkenntnisse, die auch Regierungen zur Verfügung zu stellen, um einfach auch aus ökonomischer Sicht die Dringlichkeit des Handelns klar zu machen.
Jetzt würde natürlich wahrscheinlich alle interessieren, welche Erkenntnisse Sie gewinnen konnten, Frau Maudra, wenn Sie diese Berechnungen vorliegen haben. Inwiefern unterscheidet sich denn das? Also was kostet mehr, die erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen jetzt sofort oder die Folgen des Klimawandels? Also inwiefern sind da die finanziellen Belastungen wirklich abweichend? Haben Sie Zahlen zum Beispiel?
Also das ist natürlich eine hoch aggregierte Berechnung. Das heißt, wir schauen uns Tendenzen an. Und was wir in den nächsten Jahren tun werden, ist, wir werden das verfeinern, ja, weil wir immer mehr Daten natürlich erhalten und die auch besser auswerten können. Aber so als grobe Leitlinie muss man sagen, dass je später gehandelt wird, umso teurer wird das. Mhm. Vor folgendem Hintergrund, wenn wir, so wie wir es jetzt sehen, dass eben zu wenig und zu spät gehandelt wird, ist es so, dass natürlich für die Unternehmen, sag mal so, wenig Umstellungskosten entstehen, ja, weil sie einfach verschont werden. Parallel steigen aber dafür physische Risiken, so nennen wir das. Das heißt, es realisieren sich eben Klimakatastrophen. Die kosten sehr, sehr, sehr viel Geld, ne? Mal unabhängig davon, dass wir natürlich viele menschliche Tragödien auch sehen. Mhm. So. Das heißt ja aber nicht, dass die sozusagen, dass wir, wenn wir jetzt die reale Wirtschaft sozusagen nicht so stark fordern, dass diese Maßnahmen später nicht getroffen werden. Sie werden ja viel härter treffen, weil wir irgendwann erkennen, die globale Erderwärmung schreitet fort und fort. Und wir werden, um überhaupt noch eine sozusagen Einschränkung der Erderwärmung erreichen zu können, viel härtere Maßnahmen treffen müssen, die dann auch für die Unternehmen, aber auch gesamtökonomisch viel mehr kosten würde, als wenn man das heute tun. Vielleicht noch ein Hinweis, warum ist das so? Was Unternehmen brauchen, ist Zeit zur Umstellung. Und wenn Unternehmen heute wissen, was Regierungen von ihnen verlangen, dann können sie sich darauf einstellen. dann haben Sie eine Zeit, auch vielleicht sogar Ihr gesamtes Geschäftsmodell zu überdenken. Ne? Aber wenn das Knall auf Fall passiert, ist diese Zeit nicht da und das hat schwerwiegende ökonomische Folgen.
Ist es ein Appell an die Politik, dass Sie sich auch wünschen, dass da eben klarere Ansagen jetzt kommen?
Also ich glaube, dass wir in Deutschland ja sozusagen die Bevölkerung hat hat den Wunsch geäußert und wir sehen ja auch, dass die Regierung sich dort jetzt auf den Weg macht und jetzt schauen wir, was kommt.
Ja, ist ja interessant auch, dass unter der Ampelkoalition die Ressorts Wirtschaft und Klima zusammengelegt wurden. Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll?
Das ist eine Aufgabe der Regierung, sich so aufzustellen, wie sie handlungsfähig ist. Das ist nicht Aufgabe der Zentralbanken, das zu beurteilen.
Wie autark und unabhängig ist denn die Bundesbank oder sind die Zentralbanken eigentlich grundsätzlich in ihren Entscheidungen?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Die Bundesbank ist eine unabhängige Institution, genauso wie die Europäische Zentralbank. Und das ist vor dem Hintergrund sehr, sehr wichtig, als dass dass man einfach Wirtschafts- und Finanzpolitik trennt von der Geldpolitik. Ja? Und insofern, wir sehen, dass in anderen Ländern dass es Folgen haben kann, wenn eine gewisse Nähe sozusagen zwischen Geld- und Finanzpolitik da ist. Und insofern ist diese Unabhängigkeit, die wir im gesamten Euroraum haben, sehr, sehr wertvoll. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wenn eine Zentralbank des Eurosystems sozusagen analytische Erkenntnisse teilt, wie zum Beispiel diese Aussagen, die ich eben getroffen habe, dass eben doch es erforderlich ist, dass wir starke Maßnahmen sehen, dann haben wir durch die Unabhängigkeit natürlich ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit auch, ne? Weil wir eben das sagen und davon nicht dazu aufgerufen sind, von der Bundesregierung es zu tun, sondern wir sagen das, weil wir sozusagen, weil unsere Zahlen das erkennen lassen. Ja,
ja, also die wissenschaftlich fundiert sind. Jetzt können Sie aber doch schon, oder welchen Einfluss können Sie denn nehmen über die Banken zum Beispiel auf die Wirtschaft? Also ganz unabhängig ist Geldpolitik und Wirtschaftspolitik ja dann nicht, oder?
Also es ist erstmal ganz klar zu trennen zwischen den verschiedenen Aufgaben oder Mandate. Wir sind verantwortlich für die Preisstabilität im Euroraum. Wir sind verantwortlich für die Finanzstabilität und daneben auch zusammen mit der BaFin für die Bankenaufsicht. So, das ist aber losgelöst zu sehen von den erst beiden genannten Aufgaben. Wenn Sie mich jetzt fragen, was die Bankenaufsicht tun kann oder tut schon. Mhm. Ja. Banken haben insofern natürlich spielen eine Rolle bei dem Thema Klimawandel, als dass sie natürlich Unternehmen mit Geld versorgen sozusagen. Ja. Und insofern ist es natürlich so, dass Banken auch Klimarisiken auf ihre Bilanz nehmen. Also das heißt, es sind im Prinzip, wenn Sie einem Unternehmen einen Kredit ausreichen, haben Sie natürlich das Klimarisiko dieses Unternehmens, also Ihrer Geschäftspartner, auf der Bilanz. Und was wir sozusagen von den Finanzinstituten erwarten, ist, als ersten Schritt, dass sie sich darüber klar sind, wie viel Klimarisiken sie eigentlich eingehen mit ihren Geschäftspartnern. Mhm. Und im zweiten Schritt sozusagen fordern wir, dass man einfach guckt, wie viel auf der Bilanz einer Bank ist eigentlich fließt in nachhaltige Projekte und wie viel davon nicht. Und irgendwann wird man darauf hinkommen und einfach sagen, okay, was kann eigentlich eine Bank als Klimarisiken auf der Bank tragen? Ja, also das ist sozusagen, wir fordern von den Banken nicht sozusagen gewisse Geschäfte zu tun, aber wir fordern von Banken Risiken im Blick zu haben und sie auch zu managen. Und das gilt für Kreditrisiken, für Marktpreisrisiken genauso wie für Klimarisiken. Also da machen wir keinen Unterschied.
Ja, also an dieser Stelle kein Unterschied, aber man merkt eben schon, welche wichtige, entscheidende Rolle die Klimaentwicklung spielt in der Geldpolitik. Haben Sie denn Hebel, die Sie in Bewegung setzen können, um auch auf kleine und mittelständische Unternehmen einzuwirken?
Das ist unsere Aufgabe, ist ja nicht auf Unternehmen jetzt einzuwirken. Mhm. Ja. Aber natürlich wird, Deutschland ist ja der Mittelstand, sehr, sehr, sehr wichtig. auch der Mittelstand wird natürlich vom Klimawandel betroffen werden. Und ich war jüngst in München eingeladen, auch für den Mittelstand zu sprechen. Und mein Appell darin war zweierlei. Das eine ist natürlich auch darauf vorbereitet zu sein als Mittelständler, dass mein Bankberater künftig wissen will, wie mein CO2-Footprint ist oder wie nachhaltig mein Geschäftsmodell ist. Mhm. Das ist neu. Ja? Das ist auch für Unternehmen, für Kleine nicht leicht, eigentlich zu erkennen, okay, wie nachhaltig oder wie grün ist eigentlich mein Geschäftsmodell, mein Handel. Ja? Das ist also sozusagen etwas, womit auch der Mittelstand sich jetzt auseinandersetzen muss. So. Das Zweite, ne, wir haben ja bislang in den ersten Minuten unseres Podcasts hier mehr so über die Risiken gesprochen. Was ein bisschen zu kurz kommt, sind ja auch die Chancen. Und da sehe ich ja für die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland auch ganz große Chancen. Denn Klimawandel, den können wir ja nur positiv irgendwie auch beeinflussen, wenn wir es schaffen, zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zu kommen. Und das kann uns nur gelingen, wenn wir unheimlich viel auf Innovation setzen. Ja? Gerade wir sind ja in Deutschland sehr oder auch in Europa von einer carbonintensiven Wirtschaft abhängig. Unser Wohlstand hängt davon ab. Das heißt, wir müssen ein ganz großes Interesse haben, dass wir unsere gesamte Wirtschaft hin zu carbonneutralen transformieren. Und das wird uns nur mit sehr, sehr vielen Technologien und Innovationen gelingen. Und insofern spielen kleine und mittlere Unternehmen hier eine große Rolle, denn da kommen viele Startups. Wir sehen eine sich etablierende Startup-Szene. Wir sehen die sogenannte Green Tech-Szene, auch ganz stark in Berlin, aber auch in München, Hamburg, Frankfurt, ein paar Unternehmen, Stuttgart. Also da tut sich was. Und da müssen wir viel mehr hin, dass wir das Ganze auch als Chance sehen und diese Chance begreifen, bevor andere Regionen uns dazu vorkommen.
Und das auch unterstützen. Würden Sie eigentlich sagen, dass der Kampf gegen den Klimawandel ohne privates Kapital nicht zu schaffen ist?
Ja, das geht gar nicht anders. Also das sind ja riesige Summen. Ja, es gibt verschiedene Summen, die da genannt werden, aber das kann die öffentliche Hand alleine überhaupt nicht stemmen und das sollte sie auch nicht. Ja? Das heißt, es geht hier wirklich um ein Zusammenwirken von öffentlicher und privater Hand. Vielleicht noch was sehr, sehr wichtig ist für auch, was braucht es in Deutschland? Also wir haben ja super viele kluge Köpfe und wenn man mal guckt, auch in Europa, in Deutschland kommen unheimlich viele Ideen, Geschäftsideen und Innovationen ans Licht. Ja? Das heißt, das Potenzial haben wir. Aber leider nutzen wir unsere Chance nicht. Wir setzen das nicht in eine Geschäftstätigkeit.
Es hapert immer an der Umsetzung. Ne? Also ich glaube, die Gedanken sind da, wie Sie meinen, aber wir schaffen es nicht, damit dann auch auf den Markt zu kommen.
Ja, und das ist vielleicht noch, weil wir heute auch über Finanzen sprechen, ein kulturelles Thema, das wir unbedingt angehen müssen. Und zwar, Innovationen sind ja natürlich riskant, weil von vielen neuen Unternehmensgründungen besteht auf Dauer 1 von 20 Unternehmen. Das heißt, es ist ein sehr riskantes Investment. Banken können aus guten Gründen natürlich nur ein überschaubares Risiko übernehmen. Das heißt, solche Risiken oder solche Innovationen werden in der Regel über den Kapitalmarkt finanziert werden müssen. Und Sie und ich wissen ja, und die Hörer auch, mit dem Kapitalmarkt in Deutschland, ja, da müssen wir uns so Stück für Stück anfreunden. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, ne? Weil wenn wir sozusagen, wenn die Unternehmensgründer oder die Ideengeber sozusagen einfach, wie es bislang der Fall ist, sehr viel Geld aus Asien oder USA problemlos bekommen, dann werden die, und das tun sie ja aktuell auch, in diese Regionen gehen und eben das Geschäft nicht in Deutschland oder Europa eröffnen. Und das ist etwas, was wir uns sehr bewusst machen müssen. Also Kapitalmarkt ist wichtig.
Ja. Und kann die Zentralbank denn an diesem Punkt noch etwas tun, um dagegen einzuwirken, dass man eben nicht nach Asien oder in andere Kontinente geht?
Das ist Aufgabe von Regierungen, einfach Rahmen zu setzen, die es attraktiv macht, an den europäischen oder deutschen Kapitalmarkt zu investieren.
Jetzt hatten Sie ja vorhin schon mal gesagt, den Punkt möchte ich unbedingt noch aufgreifen, dass ja die eindeutigen Verlierer des Klimawandels jetzt schon die ärmsten Regionen der Welt sind. Also da herrschen jetzt schon hohe Durchschnittstemperaturen, viele Wetterextreme. Und gerade in diesen Ländern sind die Menschen abhängig von der Landwirtschaft. Teilweise ist das nicht mehr möglich. Wie funktionieren denn die Zentralbanken im globalen Süden, da wo der Klimawandel schon so knallharte Realität ist?
Ja, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt. Sie hatten das bei der Anmoderation ja angesprochen. Ich bin sehr aktiv und auch Vizepräsidentin eines großen Netzwerks von Zentralbanken. Wir nennen uns Network for Greening the Financial System. Das sind 105 Zentralbanken und Bankenaufseher weltweit, die sich zusammengeschlossen haben, um zusammen dem Klimawandel begegnen zu können. Weil wir einfach merken, das ist ein Phänomen, das keiner von uns beherrscht und kennt. Und wir alle sozusagen seit geringer Zeit mit großen Herausforderungen zu tun haben. Und wir werden das nur global schaffen. Deswegen haben wir uns zusammengetan. Wir sind mal mit 8 Mitgliedern in Deutschland dabei angefangen und jetzt sind wir 105. So. Und was wir glücklicherweise sehen, dass sehr viele Schwellen, aber auch Entwicklungsländer diesem Netzwerk beigetreten sind. Und was wir erkennen in diesen Ländern, das sind nicht alle gleich, ja, die sind natürlich sehr divers auch, ist, dass die Kapazitäten der Zentralbanken, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, in der Regel knapp sind. Und was jetzt unser Ziel ist, auch über dieses internationale Netzwerk, und die Bundesbank hat auch ein Schulungszentrum, um auch in Entwicklungs- und Schwellenländern eben Kompetenzen weiterzutragen. Wir werden einfach Wissenstransfer machen, weil wir sehr viel schon analysiert haben, viele Maßnahmen geprüft haben und so weiter. Und unser Ziel ist einfach noch viel stärker in den Dialog mit diesen Zentralbanken in diesen Ländern zu treten, um sozusagen sie auch dort zu unterstützen. Man muss auch schauen, dass, ich habe ja gerade erzählt, was es hat eigentlich für eine Aufgabe, die Bundesbank oder das Eurosystem. Ja. Zentralbanken weltweit haben unterschiedliche Aufgaben. Ja. Es gibt auch Zentralbanken, die zum Beispiel sowas, was bei uns die KfW macht, mitmachen. Also ein bisschen, wir nennen das Targeted Lending, das heißt also gezieltes Verleihen von Geld unter bestimmten Bedingungen. Ja. Und da gibt es Ländern, gerade auch in Schwellenländern, aber auch in Entwicklungsländern, die das sowas zum Beispiel machen. Also in Bangladesch zum Beispiel werden billige Kredite von Zentralbanken vergeben an die geknüpft werden an Nachhaltigkeitsaspekte. Mhm. Das ist aber etwas, was zum Beispiel die Bundesbank nicht macht. Dafür gibt es ja bei uns die Förderbanken.
Jetzt haben Sie gerade Bangladesch ja schon erwähnt. Und in dem Zusammenhang fand ich nämlich ganz spannend, was ich gelesen habe, dass es möglich wäre, einen modernen Deich in Bangladesch für 5 Milliarden Euro zu bauen, der womöglich die Folgen des Klimawandels abmildert. Aber ich glaube, das Bruttoinlandsprodukt ist so niedrig, dass das könnte natürlich so ein Land selber nicht stemmen. Müsste Entwicklungspolitik jetzt vor allen Dingen auch den Klimaschutz bedenken?
Ja, das ist ja, also hier sind multilaterale Banken gefordert. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Ich glaube, was die Kernaussage, die wir ja treffen können, ist, wir kommen nur zu einer CO2-neutralen Welt. Das müssen wir, sonst werden wir sehr, sehr starke Probleme haben, wenn die Produktion und die wirtschaftlichen Aktivitäten, die CO2-stark sind, unattraktiv werden. Wie werden die unattraktiv, wenn sie teuer werden? So, die Frage ist, wie kann denn das teuer werden? Und dafür braucht es einen CO2-Preis. So. Und es ist ja auch das Ziel der Bundesregierung, wir haben dieses Jahr die G7-Präsidentschaft, das Thema CO2-Bepreisung mit den G7-Ländern anzusprechen. Das sind die 7 Industrienationen. Sicher ist es auch wichtig, das Thema sozusagen einen CO2-Preis, einen angemessenen einzuführen in den wichtigsten Industrienationen bei dem sozusagen G20-Level, also der Zusammenschluss der 20 größten Industrienationen, um hier einfach in kurzer Zeit ein sehr effizientes Mittel zu haben, wie man einfach die Industrie weg von einer karbonintensiven Wirtschaft hin zu einer karbonneutralen Wirtschaft bekommt. Gleichzeitig, und das ist ja das, was Sie ansprechen, sehen wir aber natürlich, dass wir die Entwicklungsländer mitnehmen müssen, also Schwellen- und Entwicklungsländer. Denn wir haben es, was klar ist, ist, dass wir nicht verlangen können, selber sozusagen einen Kohleausstieg über Jahre hinwegzuziehen und Regionen, die heute, wo viele Menschen sterben, weil sie keinen Zugang zu Energie haben, hier schon sehr starke Maßnahmen zu verlangen. Das heißt also, was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, wir werden CO2-Bepreisung einführen müssen, zumindest in den wichtigen Regionen der Welt. Und parallel werden wir uns um Entwicklungsländer kümmern müssen und sie finanziell auch unterstützen müssen, damit auch dort die Transformation gelingt, ne? Weil Sie haben es in vorherigen Podcasts ja auch schon dargelegt, dass gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern wird ja ein exponentielles Wachstum erwartet, ne? Zunehmen an Bevölkerung und natürlich ein großer Energiebedarf. Und hier müssen wir Entwicklungsländer unterstützen, damit auch dort die Transformation gleich von vornherein gelingt.
Ja, und da ist aber natürlich immer wieder der wichtige Punkt, dass es ja gesellschaftliche Debatten darüber gibt, weil zum Beispiel die Anhebung der CO2-Preise natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen vor Ort hat, die sich dann bestimmte Dinge nicht mehr leisten können. Sogar bei uns wird darüber diskutiert, dass das vielleicht zu viel und zu teuer ist. Inwiefern nimmt die Bundesbank bei Entscheidungen oder nehmen die Zentralbanken bei Entscheidungen Rücksicht auf solche gesellschaftlichen Debatten?
Also die CO2-Bepreisung ist ist etwas, was von den Regierungen entschieden wird oder von Vereinbarungen auf eben multinationaler Ebene mit verschiedenen Regierungen. So. Was allen sozusagen aber natürlich klar ist, und es war beim letzten G20-Treffen der Italiener auch sehr, sehr schön herausgearbeitet ist, der ganze Klimawandel und die CO2-Bepreisung wird nur klappen, wenn sozusagen die Gesellschaft dahinter steht. Und Sie haben es ganz schön angesprochen. In dem Moment, wo sozusagen die Gesellschaft merkt, dass es aber auch teurer wird und dass es vielleicht auch Gesellschaftsschichten trifft, die ohnehin schon sozusagen nicht viel Geld im Portemonnaie haben, ja, dann ist es unumgänglich, soziale Systeme, Ausgleichsmechanismen zu implementieren, einzuführen, die sicherstellen, dass die Gesellschaft als Ganzes auch mitgenommen wird. Anders wird es nicht funktionieren. Also soziale Spannungen, wir haben das ja in Frankreich mit den Gilets jaunes auch gesehen, sind etwas, mit dem wir umgehen müssen und wo wir Lösungen finden müssen. Sonst wird die Transformation von der Gesellschaft nicht akzeptiert.
Ja, weil diese Entwicklung natürlich die Preissteigerung ja auch Einfluss auf die Inflationsrate nehmen und dann wirklich am Ende alle treffen, ne?
Ja.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, Frau Mordre, aber ich muss nämlich gestehen, dass mich die Finanzwelt in meinem Studium, also ich habe Politik studiert und Geldpolitik hat mich immer insofern nicht berührt, weil das für mich lange ein Bereich war, in dem der Mensch kaum eine Rolle spielt. Also legen Sie gern Widerspruch ein. Inwiefern steht auch der Mensch im Zentrum der Geldpolitik?
Es geht ja nur um den Menschen, ja. Also
aber nur als Konsument, oder? Auch als humanes, gesellschaftliches, demokratisches Wesen.
Ja, also natürlich. Ich breche es jetzt mal runter auf meine Person sozusagen. Mhm. Ja, warum bin ich Sabine Mauderer bei einer Zentralbank und warum kümmere ich mich hier um Klimafragen?
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Ja.
Also wir Zentralbanker sind ja natürlich, ne, sind wir erstmal quantitativ unterwegs. Das heißt, wir beschäftigen uns unheimlich mit Zahlen. Aber jetzt können Sie mich ja mal fragen, ich muss das ja nicht machen, ne? Das mache ich ja sozusagen aus meiner Erkenntnis heraus, dass das ein Phänomen ist, das die Gesellschaft nachhaltig beeinflussen kann. Und wenn man an einer Schaltstelle sitzt sozusagen, wo man vielleicht nicht die Maßnahmen hat, die eine Regierung hat und Klimapolitik macht, aber zumindest alles tun, um sozusagen das Bewusstsein bei den politischen Entscheidungsträgern zu schärfen und die Dringlichkeit nochmal vor Augen zu führen, dann ist das eine Menschenpflicht. Es geht um die Menschen. Und vielleicht für mich, mir persönlich, ich hatte 2016 mit meiner Tochter einige Monate in Madagaskar verbracht. Und obwohl ich viele Jahre bei der KfW gearbeitet habe und natürlich Entwicklungshilfe dort ganz oben auf der Agenda ist, war das nochmal ein Erlebnis, hautnah mitzusehen oder zu sehen, was es eigentlich heißt, für Menschen in absoluter Armut zu leben und zumal in einem Land zu sein, das ohne eigenes Verschulden ganz stark vom Klimawandel betroffen ist. Sie wissen, dass sehr viele Kinder und auch erwachsene Eltern durch den Klimawandel großen Hunger im Süden Madagaskars ausgesetzt und zahlreich auch versterben. Und insofern ist das etwas, was mich noch mal stärker auch motiviert hat, mich persönlich dafür einzusetzen. Aber ich muss gestehen, ja, dann ist man als Zentralbanker natürlich versucht, Risiken zu quantifizieren, also auszurechnen und irgendwie in Berichte zu fertigen. Und es ist aber trotzdem weiter weg, ja, weil es ist etwas in anderen, es war etwas, was in anderen Regionen passiert ist, sind Zahlen. Und dann kam der Sommer 2021 und dann wurden aus den, die Zahlen, aus Zahlen wurde Leben. Und das sozusagen hat, glaube ich, bei uns allen noch mal etwas bewirkt, sondern wir müssen handeln.
Ja. Sie meinen die Flutkatastrophe?
Das, ja, genau. Ja. Exakt, ja. Das, also da, da haben wir gesehen, Klimarisiko ist in Deutschland angekommen und hat sich realisiert.
Ja, nun ist es eigentlich tragisch, dass das erst passieren muss, bis das bei Menschen ankommt und realisiert wird. Sie sind ja eine der treibenden Kräfte, die sich jetzt dafür einsetzt, dass die Finanzbranche grüner wird. Sie haben ja auch gerade Ihre Motivation nochmal erläutert. Was wünschen Sie sich denn jetzt ganz konkret für die nahe Zukunft? Was sollte schneller gehen? Wo müsste sich mehr bewegen?
Also in einer idealen Welt würden die großen Industrienationen, insbesondere auf dem G20-Level, einen Weg gefunden, zumindest in eine Mindestbepreisung von CO2 einzusteigen. Und in, für Europa und Deutschland würde ich mir wünschen, dass wir Systeme einsetzen, um eben soziale Spannungen auszugleichen. Also das wären für mich die beiden Aspekte, die ich für elementar halte, um im Klimawandel Erfolg zu haben.
Aber auch hier wieder wünschen Sie sich da wahrscheinlich etwas mehr von der Politik, denn Ihr Handlungsspielraum ist da ja begrenzt.
Meiner ist begrenzt oder der unsere. Man darf aber, man muss auch erkennen, ja, dass Klimapolitik eben auch sehr komplex ist und dass Politik immer auch sozusagen die Gesellschaft mitnehmen muss. Und insofern ist das jetzt keine leichte Aufgabe. Also man kann viel fordern, aber man muss eben auch die Umstände berücksichtigen. Also das, glaube ich, muss man schon im Blick haben, dass Politik ist auch Gesellschaft. Ne? Und die Gesellschaft als solches muss dahinter stehen.
Absolut. Aber ich glaube, wir bewegen uns da auf einem guten Pfad. Also ich habe das Gefühl, dass wir doch immer mehr Menschen hinter dem Gedanken versammeln, dass ganz dringend und schnell gehandelt werden muss. Ja, ich danke Ihnen. Dr. Sabine Mauderer ist Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank und dort verantwortlich für Märkte und Personal und setzt sich intensiv dafür ein, dass unser Finanzsystem grüner wird. Und sie hat uns heute erklärt, welchen Effekt Green Finance auf eine nachhaltige Entwicklung haben kann. Frau Mauderer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Folge noch etwas auf dem Herzen liegt, Fragen, Anregungen, Kritik, dann können Sie uns die gerne in der Kommentarspalte mitteilen. Wir freuen uns über ein Feedback. Das war Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Es ist eine Produktion der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.